Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorherigen Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln, denn also wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Zunächst soweit Gottes Wort. Wenn wir diesen Brief weiterlesen, dann finden wir das, was ich eingangs gesagt habe, dass der Apostel Petrus von dieser Mitteilung oder Offenbarung spricht, die ihm gegeben worden ist durch den Herrn selbst, dass er in sehr kurzer Zeit seine Hütte, das heißt dieses irdische Leben, ablegen würde. Und angesichts dieser Tatsache schrieb der Apostel Petrus diesen Brief. Und man merkt schon beim Lesen, dass wirklich ein sehr tiefer Ernst über den Ausführungen dieses Apostels hier steht. Er sieht die Gefahren kommen und er möchte die Gläubigen damals und besonders auch uns heute stärken und ermuntern, damit wir, wie wir gelesen haben, unsere Erwählung festmachen. Damit das wirklich fest gegründet ist in unseren Herzen. Er erinnert uns an das wunderbare Geschenk, an die Kostbarkeit des Glaubens. Wir haben uns gestern Abend schon etwas damit beschäftigt, aber es ist wirklich der Mühe wert, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern lassen. Welch ein gewaltiger Geschenk, ein gewaltiges Geschenk ist doch der Glaube. Ist diese Glaubensüberzeugung, die Gott uns gegeben und in unsere Herzen hineingelegt hat. Es ist wirklich Gnade. Es ist ein Vorrecht. Und der Apostel Paulus spricht das angesichts des Todes aus. Es sind Erfahrungen, die man immer wieder machen kann. Wenn man angesichts des Todes sich mit diesen Dingen beschäftigt, dann gewinnen sie eigentlich einen noch größeren Wert. Denn wir wissen, im Tode hört jede Komödie auf. Und die Wirklichkeit tritt dann so deutlich in Erscheinung. Der Mensch empfindet, dass jetzt tatsächlich jede Komödie aufhören muss, weil er vor dem großen, entscheidenden Augenblick steht, aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit hinüberzugehen. Und damit auch vor dieser entscheidenden Frage steht, dem zu begegnen, dem er Rechenschaft ablegen muss. Denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Auch wenn viele Menschen das heute in Frage stellen, so wissen wir doch, dass Gottes Wort sich als wahr und auch als zuverlässig erwiesen hat. Welch ein Vorrecht und welch eine Gnade, wenn man in dem Augenblick, wo letztlich alles seinen Wert und seine Bedeutung in dieser Zeit verliert, doch von einem solch wunderbaren Geschenk reden kann, das Gott in seiner großen Gnade uns gegeben hat. Er hat uns alles gegeben, in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit. Ich möchte noch einmal ganz kurz wiederholen, es geht hier nicht nur um das irdische Leben, es geht um das ewige Leben. Es geht um das göttliche Leben, das uns geschenkt worden ist durch und in Christus Jesus. Er war das Leben. Und dieses Leben ist sichtbar geworden und gerade die Apostel haben das so miterlebt. Die Offenbarung des göttlichen Lebens in dieser Welt. Und wenn wir einmal das Zeugnis der Apostel aufmerksam verfolgen, dann haben sie sich immer wieder dankbar daran erinnert, dass sie Zeugen dieser Herrlichkeit gewesen sind. Wenn Johannes später seinen Brief schreibt, dann stellt er das sofort an den Anfang seiner Ausführungen, was wir gehört, was wir gesehen, was wir betrachtet haben, was wir sogar mit unseren Händen betastet haben, das Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Er will mit anderen Worten sagen, ein Irrtum ist völlig ausgeschlossen. Das war nicht nur eine Vision, das war nicht nur ein Traum, den wir hatten, das war reale Wirklichkeit. Denn eine Vision kann man nicht mit den Händen betasten. Auch der Apostel Petrus erinnert sich an jenes Erleben, als sie mit ihm auf dem heiligen Berge gewesen waren. Alles hat uns Gott gegeben, einmal im Betreff des Lebens, aber auch im Blick auf die Gottseligkeit. Wir sagten schon, Gottseligkeit bedeutet eigentlich dieses innige, wunderbare Verhältnis. Es weist auf die Gemeinschaft. Denn wir dürfen nicht nur dankbar zur Kenntnis nehmen, dass wir Vergebung unserer Sünden haben, sondern das Ziel Gottes ging viel weiter. Ja, man darf sogar sagen, die Sündenvergebung war die Voraussetzung für jene wunderbaren Segnungen, die schon vor Grundlegung der Welt im Herzen Gottes gewesen sind. Es war das herrliche Ziel Gottes, die Wiederherstellung aller Dinge. Und davon spricht eigentlich auch der Apostel Petrus hier in seinem zweiten Brief. Wir haben hier nicht die Belehrungen, wie wir sie bei dem Apostel Paulus finden, dem das Geheimnis des Christus anvertraut worden ist. Petrus zeigt uns mehr die Erfüllung und die Erwartung, die schon durch die alttestamentlichen Propheten vorhergesagt worden ist. Er spricht von dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Und das war die wunderbare Erwartung, die eigentlich die Gläubigen im Alten Testament in der vorchristlichen Zeit doch letztlich bestimmt hat. Und hier sagt er, alles ist uns gegeben worden durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. Beim Lesen dieser Verse werden wir an eine Person erinnert, die eigentlich das auch so erlebt hat. Und das war Abraham. Gerade die Geschichte Abrahams offenbart etwas von dieser Größe der göttlichen Herrlichkeit. Die erste Offenbarung, die Abraham empfing, wurde bestimmt durch diese Herrlichkeit Gottes. Wir finden Hinweise dazu in der Apostelgeschichte, wo Stephanus von diesem Augenblick redet, von der ersten Berufung des Patriarchen Abrahams. Da erschien ihm der Gott der Herrlichkeit und forderte ihn auf, sein Land, seine Verwandtschaft zu verlassen, um in das Land zu ziehen, das Gott ihm und seiner Nachkommenschaft geben würde. Dieser Augenblick hat einfach sein Leben entscheidend geprägt und bestimmt. Wir wissen heute nicht, worin diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes damals bestanden hat. Aber irgendwie muss es auf ihn einen ungeheuren Eindruck gemacht haben. dass er die Herrlichkeit oder ein Teil dieser Herrlichkeit Gottes gesehen und erlebt hat. Und das hat ihn nie mehr losgelassen. Ebenso wie es auch einen Johannes und Andreas nie mehr losgelassen hat. Als sie ihm nachfolgten und die Frage stellten, Herr, wo hältst du dich auf? Und sie blieben jeden Tag bei ihm. Und aus diesem einen Tag wurde eine Lebensentscheidung. Sie haben ihn nie mehr innerlich verlassen. Sie waren erfüllt und angesprochen von seiner Herrlichkeit. Und wenn Johannes am Ende seines Lebens dieses Evangelium geschrieben hat, dann stellt er das sofort gleichsam an den Anfang seiner Ausführungen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Auch wir sind berufen worden durch Herrlichkeit und Tugend. Das heißt, auch wir haben etwas sehen dürfen, nicht mit den leiblichen Augen, sondern wir sehen es durch die göttlichen Offenbarungen, die uns geschenkt worden sind, diese Herrlichkeit Gottes. Und das hat uns doch innerlich auch bewegt. Und das hat uns veranlasst, diese Entscheidung für den Herrn Jesus zu treffen. Es war nicht das Gesetz. Und das spürt man und merkt man auch sehr deutlich in den Ausführungen des Apostels Petrus, dass er ebenso wie Johannes diesen gewaltigen Unterschied erkannt hat, der zwischen dem Gesetz und der wunderbaren Gnade besteht. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Und wenn man die Aussagen des Hebräerbriefes hinzunimmt, dann muss man sagen, es hat nichts zur Vollendung geführt. Denn durch das Gesetz kam die Erkenntnis der Sünde. Aber das Gesetz war nicht in der Lage, uns die Kraft zu geben, die notwendig war, um die göttlichen Grundsätze zu verwirklichen. Da brauchten wir etwas anderes. Da brauchten wir göttliche Kraft. Und die ist uns geschenkt worden in und durch Jesus Christus. Und darum spricht er nicht nur von der Herrlichkeit, sondern er spricht hier auch von der Tugend. Wenn wir einmal dieses Wort untersuchen, dann bedeutet es auch so viel wie Energie, Entschiedenheit. Also auch das ist uns geschenkt worden, denn es geht hier nicht um die rein menschliche Energie, sondern eine von Gott geschenkte Kraft. Es geht um das neue Leben, was Gott uns gegeben hat. Gerade in der Geschichte eines Apostels Paulus wird uns das so deutlich vor Augen gestellt, welch ein Unterschied besteht zwischen der rein menschlichen Energie und der von Gott geschenkten Kraft. Im Philipperbrief Kapitel 2, 3 werden diese Wirksamkeiten einmal gegenübergestellt. Der Apostel spricht von seinem ehemaligen Wandel im Judentum. Das war menschliche Energie. Das war Eifer. Ja, zum Teil sogar Fanatismus. Wie dieser Mann sich aufgeopfert hat, tatsächlich, um etwas zu sein und etwas zu werden. Und dann kam der entscheidende Augenblick, wo er sich im Lichte Gottes erkennen durfte. Und dann gab es einen Wechsel. Dann war es nicht mehr sein Ich, das ihn bestimmt und bewegt hat bei seinen Entscheidungen, sondern dann war es die Kraft Gottes. Und gerade der Apostel Paulus bringt das so deutlich zum Ausdruck, wenn er sagt, ich achte alles für Dreck. Wegen der vorzüglichen Erkenntnis Jesu Christi. Auch ein Apostel Petrus hatte das erlebt, wenn auch nicht in dem gleichen Maße, wie wir das bei dem Apostel Paulus sehen. Aber auch er hatte lernen müssen, aus dieser eigenen Kraft geht das nicht. Wir wissen, wie er seine ganze Ansicht und seine ganze Vorstellung verändert hat. Zunächst noch der Meinung, Herr, das widerfahre dir ja nicht, als der Herr von seinem Leidensweg gesprochen hat. Und jetzt ist er ein Teilhaber der Leiden des Christus geworden. Bereit, auf diesen Leidensweg zu gehen, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat. Lieben, schon im Alten Testament gab es große Verheißungen. Gerade das Alte Testament zeigt etwas von der großen göttlichen Erwartung. Und doch sagt der Apostel, die größten, wunderbarsten Verheißungen und die kostbarsten Verheißungen, die besitzen wir jetzt in und durch den Herrn Jesus. Das will er uns auch wieder so ganz groß und deutlich machen. Meine Lieben, alle Menschen haben gewisse Erwartungen, auch in ihrem Leben. Und doch müssen sie irgendwann und einmal vor dem Trümmerhaufen all ihrer Erwartungen stehen, weil diese Vorstellungen doch nicht in Erfüllung gegangen sind. Wir haben die größten, wir haben die kostbarsten Verheißungen, auf dass ihr durch dieselbe Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Hier spricht er von der göttlichen Natur. Das brauchen wir. Wir brauchen göttliches Leben. Ohne das göttliche Leben sind wir nicht in der Lage und auch nicht fähig, diese Segnungen überhaupt zu erkennen, geschweige denn zu erfahren. Indem ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist, durch die Lust, deshalb reichet aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet. Man könnte vielleicht sagen, dieses Wort Fleiß ist geradezu ein Schlüsselwort, auch für den zweiten Petrusbrief. Es geht um den Fleiß, nicht um menschliche Leistung. Es geht darum, dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, auch wirklich beachten und dass es in uns zu dieser Kraft wird, die unser ganzes Leben bestimmt und beeinflusst. Hier wird von dem göttlichen Leben geredet, von der göttlichen Natur. Aber Leben entwickelt sich nie von selbst. Man hat zwar den Eindruck, dass das Leben sich so von selbst entwickelt. Wenn man einen Baum betrachtet, dann sagt man, der wächst gleichsam von selbst. Wenn ein Kind geboren wird, das wächst von selbst und stimmt doch nicht. Denn wenn gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt werden, wächst nichts. Weder ein Baum noch ein Kind. Da sind gewisse Voraussetzungen notwendig. Wir sehen das oft nicht. Und doch ist es notwendig. Und so wie schon in der Natur gewisse Voraussetzungen notwendig sind für ein geistliches Wachstum, so ist es auch im geistlichen Leben. Auch da sollten wir uns hüten vor diesem weit verbreiteten Grundsatz, es geht von selbst, nichts geht von selbst. Wir brauchen die Zuflüsse von oben, die Kraft des Geistes in unserem Leben. Und ich denke so, von diesem Gesichtspunkt aus, müssen wir diese Aufforderung hier sehen. Wir können nicht uns selbst erretten. Gerade ein Apostel Petrus konnte das so aus persönlicher Erfahrung heraus sagen. Das war sinnlos. Er hat das erkannt. Und dann hat er seine Zuflucht zu dem Herrn Jesus genommen. Und dann hat er das erlebt. Wie diese Kraft Gottes diesen Mann so ganz bewusst verändert hat. Wir haben uns gestern schon daran erinnert. Wenn man zum Beispiel einen Apostel Petrus betrachtet in den Evangelien und man betrachtet ihn später, dann in der Apostelgeschichte, dann hat man fast den Eindruck, das ist ein ganz anderer Mann. Nicht mehr der so auf sich selbst baut, sondern der in der Kraft Gottes all den Schwierigkeiten entgegentritt, weil er in der Kraft des Geistes diesen Zeugendienst tun kann und zu tun darf. Indem er allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben die Tugend oder die Energie. Wir haben hier gleichsam eine Stufe dabei. Man könnte es gleichsam so bezeichnen. Da müssen wir sagen, da muss es Fortschritte geben in eurem Leben. Und damit beginnt es letztlich mit dem Glauben. Der Glaube ist der Ausgangspunkt. Und hier möchte ich an eine der bekannten Aussagen aus Hebräer 11 erinnern. Persönlich möchte ich behaupten, es ist eine der entscheidendsten Aussagen der ganzen Bibel überhaupt. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes ruft das damals den Hebräerchristen zu. Man hat fast den Eindruck, als wenn er ihnen sagen will, seht, hat es in der Geschichte jemals einen anderen Grundsatz gegeben? War nicht Abraham ein Mann des Glaubens? Noah? Waren die Patriarchen nicht Menschen des Glaubens? Hat Mose das nicht ganz klar bewiesen, dass er im Glauben diese Entscheidungen getroffen hat? Und wenn all diese Männer und diese Menschen des Glaubens auf diese Weise Gott verherrlicht haben und das göttliche Zeugnis erlangt haben, kann es bei uns nichts anders gehen. Auch wir müssen zurück zu den einfachen Grundsätzen des Glaubens. Meine Lieben, es gibt vieles in der Welt, für das es einen Ersatz gibt. Und das erleben wir besonders in unserer heutigen Zeit, dass so manche Ersatzstoffe entwickelt werden. Aber für den Glauben gibt es nie einen Ersatz. Das ist unmöglich. Der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Es ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt Gott wohlzugefallen. Aber der Glaube ist auch der Ausgangspunkt für ein geistliches Leben. Und es muss sich weiterentwickeln. Es muss einen Fortschritt geben in unserem geistlichen Leben. Was würden wir sagen und was würden wir denken, wenn ein neugeborenes Kind in diesem Zustand bleiben wird? Wie traurig, wenn es tatsächlich so ist, dann fehlt etwas. Und auch im geistlichen Leben soll es weitergeben in eurem Glauben die Tugend oder die Energie. Ich sage noch einmal, nicht die rein menschliche Energie, die hilft uns nicht. Wir brauchen die göttliche Energie und in der Tugend aber die Erkenntnis. Lieben, wir brauchen tatsächlich diese Erkenntnis. Ich denke da immer an den Apostel Paulus, der das sehr deutlich und sehr eindrucksvoll im Philipperbrief vorstellt. Nachdem er zu dieser Erkenntnis der Wahrheit gekommen war, sagt er, ich habe jetzt nur noch einen großen Wunsch, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich denke, mit diesen Worten bringt er auch schon sehr deutlich zum Ausdruck, es geht nicht nur um reines, verstandesmäßiges Erfassen und Wissen. Es geht um viel tiefere Erkenntnis Gottes. Und diese tiefe Erkenntnis des Herrn hat eine umgestaltende Kraft. 2. Korinther, da sagt der Apostel, im Anschauen seiner Person werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. Liebe, das Wort Enthaltsamkeit bedeutet auch letztlich Verzicht, dass man gewisse Dinge einfach nicht mehr braucht. Auch da haben wir im Alten Testament ein sehr schönes Beispiel. und zwar in Mose. Mose war ein Mann, dem die Welt offen stand in der damaligen Zeit. Was hatte der Mann für Chancen? Er stand durchaus in dieser Stellung, einmal mit der Größte zu sein im damaligen Weltreich Ägyptens. Und dann diese Glaubensentscheidung. Er wollte lieber, nicht gezwungenermaßen, lieber mit dem Volke Gottes Ungemach leiden, als die zeitlichen Ergötzungen der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Hier merken wir etwas von dieser Glaubensentscheidung, auf gewisse Dinge zu verzichten. Er war bereit, um des Volkes Gottes willen, um der Schmach des Christus willen. Und ich denke, dieser Gedanke liegt auch hier in diesen Worten, in der Erkenntnis, aber die Enthaltsamkeit. Bereit sein, auf vieles zu verzichten, was diese Welt noch bietet. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren und in dem Ausharren dann die Gottseligkeit. Ich denke, es lohnt sich schon, über diese Reihenfolge einmal nachzudenken. Wie hier der Apostel, geleitet durch den Heiligen Geist, uns das Ziel vor Augen führt. Und dieses Ziel ist zunächst einmal die Gottseligkeit. Die Gemeinschaft, die wir dann auch wirklich erleben und erfahren. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Das ist schon ein großes Vorrecht, wenn man Gemeinschaft haben darf, auch hier. Wir sind hier zusammen, manche kennen sich nicht, sehen sich vielleicht hier überhaupt zum ersten Mal im Leben. Ein großes Vorrecht, dass man sich so verbunden weiß in dem kostbaren Glauben. Aber das ist noch nicht die tiefere Gemeinschaft. Die geht viel tiefer. Wir haben nicht nur Gemeinschaft miteinander. Ja, diese Gemeinschaft ist überhaupt erst möglich, weil wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. In der Gottseligkeit die Bruderliebe. Liebe, auch das ist ein großes Geschenk. Es ist nicht die rein natürliche Liebe, die uns miteinander verbindet und die Beziehungen untereinander aufrechterhält. Das ist die Bruderliebe. Man hat oft gesagt, die selbstloseste Liebe, die es im menschlichen Leben gibt, das ist die Mutterliebe. Aber die ist auch nicht völlig selbstlos. Man liebt ja immer ihr, sein Kind. Die Bruderliebe gründet sich letztlich auf die Liebe Gottes. Und das ist das höchste Ziel. Darum wird das auch hier als Zielpunkt vorgestellt, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Im Grundtext steht hier tatsächlich Agape, das heißt die Gottesliebe. Und diese Gottesliebe ist völlig selbstlos, was man bei der Bruderliebe auch nicht immer sagt. Denn da mischt sich auch manches sehr leicht hinein. Von der sogenannten menschlichen Liebe. Oder wie wir es auch sagen, die Sympathie. Der eine liebt uns mehr wie der andere, ganz natürlich. Aber die Gottesliebe ist völlig selbstlos. Da gibt es keine Sympathie. Und diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Lieben, da ist auch die alte Liebe, die rein natürliche Liebe. Aber es ist eine neue hineingekommen, die Liebe Gottes. Und wir müssen schon unterscheiden. Lieben wir nur als natürliche Menschen oder lieben wir, weil die Liebe Gottes in uns wirksam ist? Lieben, das können wir nur persönlich unterscheiden, das können wir nicht bei einem anderen beurteilen. Der Heilige Geist gibt uns da Klarheit. Wenn diese Dinge bei euch sind, und zwar reichlich vorhanden sind, wir haben uns gestern schon daran erinnert, nicht nur so ärmlich, sondern reichlich, dann stellen sie euch nicht fruchtleer dar und auch nicht träge, sondern wirklich bringen wir etwas, dann ist Frucht zu sehen. Wenn sie aber nicht da sind, dann sind wir blind, kurzsichtig und haben die Reinigung der vorherigen Sünden vergessen. Kann man das vergessen? Nun, meine Lieben, selbstverständlich kann man das vergessen. Und was ist die Folge? Undankbarkeit. Eben, warum gibt es leider bei den Gläubigen heute oft so wenig Hingabe, so wenig Dankbarkeit? Wo liegt der Grund? Ob es nicht vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass man das große Geschenk der göttlichen Gnade so etwas aus dem Blickfeld verloren hat. Das ist ja so selbstverständlich geworden. Wir wissen das auch aus dem praktischen Leben. Es gibt manche Dinge, die nehmen wir einfach so selbstverständlich. Ja, es ist oft sogar so, man merkt es erst, dass man es nicht mehr hat, wenn es wirklich so ist. Der Verlust wird erst empfunden. Und wie ist es mit unseren geistlichen Werten? Bestimmen sie noch unser Leben, dass wirklich diese Freude und Dankbarkeit unser Leben bestimmt? Darum, Brüder, befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und eure Erwählung festmachen. Vielleicht bedarf dieser Vers einer ganz kurzen Erklärung. Und ich möchte hier ein ganz einfaches Beispiel einmal vorstellen, um zu versuchen, diese Aussage verständlich zu machen. Schon im ersten Brief hat der Apostel von der Erwählung geredet. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, zur Heiligung des Geistes und zur Blutbesprengung und zum Gehorsam Jesu Christi. Wenn also hier steht, die Erwählung festmachen, dann brauchen wir nicht die Erwählung bei Gott festzumachen. Da ist sie fest. Denn Gott hat uns ja erwählt. Also geht es darum, dass die Erwählung bei uns festgemacht werden muss. Und hierzu ein ganz einfaches Beispiel. Gerade in den letzten Jahren hat es in Amerika ganz gewaltige Stürme gegeben. Wir kennen die Bilder von diesen verheerenden Wirkungen. Heute ist man in der Lage, durch die Satellitenbeobachtung sogar diese Stürme zu verfolgen. Und auf der anderen Seite ist man auch in der Lage, bestimmte Gebiete zu warnen, wenn der Sturm kommt. Und vielleicht haben wir auch solche Bilder einmal gesehen, dass da, wo die Sturmwarnung gegeben wurde, die Leute damit beschäftigt waren, alles, was wegfliegen könnte, festzulegen. Die Bäume wurden festgebunden, die Holzhäuser wurden mit Stricke festgebunden. Man wollte das alles sichern, damit nicht der Sturmwind das wegfegt. Vielleicht kann das ein Bild sein. Der Sturmwind kommt. Denn davon spricht er im zweiten Kapitel. Es werden falsche Lehrer unter euch sein. Die werden versuchen, die Glaubensfundamente zum Einsturz zu bringen. Und dazu gehört auch die Frage der Erwählung. Und dazu gehört auch die Frage unserer Glaubenssicherheit und Gewissheit. Und das versucht man in Frage zu stellen. Auch heute. Wie manche Geschwister lernt man kennen, die durch solche Einflüsse in ganz große innere Schwierigkeiten gekommen sind und tatsächlich an ihrer Errettung zweifeln. durch diesen Einfluss. Und da ist es doch so wichtig, dass wir das festmachen in unseren Herzen. Dass wir uns durch nichts und durch niemand abbewegen lassen von der Hoffnung, die in Christus Jesus ist. Wir sind gesichert in ihm. Wir verdanken alles ihm und nicht unserer Macht und unserer Kraft. Das hatten die Reformatoren schon ganz klar erkannt. Denn mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Niemand, keiner von uns würde ans Ziel kommen, wenn wir nicht einen so treuen Herrn im Himmel hätten, der uns ans Ziel bringt. Das sollten wir festhalten. Macht das fest in euren Herzen. Und lasst euch durch nichts und niemand beeinflussen. Nur dann werdet ihr einen reichlichen Eingang haben. In das Reich, in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir haben eine Erwartung. Wir besitzen schon heute vieles, aber noch nicht alles. Wie schreibt es einmal Rilke in einem seiner Bücher, das Schönste kommt noch, auch für uns. Und darauf warten wir. Denn wenn wir allein in diesem Leben nur Hoffnung auf Christum hätten, dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Und die wollen wir festhalten und die wollen wir festbinden in unsere Herzen.